Das Gespräch auf ERF Plus.
Tun einfach gut.
Am Mikrofon begrüßt Sie Regina König. Die Bundesrepublik Deutschland ist kein Staat, sondern eine Firma. Davon überzeugt sind sogenannte Reichsbürger. Sind Sie schlichtweg spinnerte Nervensägen oder stellen Sie eine Gefahr dar für unser Land? Welche Menschen docken an in der Reichsbürgerszene und inwiefern widerspricht ihre Ideologie dem christlichen Menschenbild? Über all das und mehr komme ich heute ins Gespräch mit Sophie Poyar. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Landeskriminalamt Sachsen in der Abteilung Staatsschutz. Herzlich willkommen, Frau Poyar, und danke, dass Sie sich jetzt die Zeit nehmen für unser Gespräch.
Vielen Dank. Danke auch für die Einladung. Ich freue mich sehr, da zu sein.
Ihre Forschungsarbeit im Landeskriminalamt setzt sich insbesondere mit der Radikalisierung sächsischer Reichsbürger auseinander und Sie analysieren deren biografische Verläufe. Dazu später mehr. Zudem sind Sie politisch aktiv. Sie sind Beisitzerin im sächsischen CDU-Landesvorstand und auch das sei noch der Vollständigkeit halber erwähnt. Ihr Landesverband hatte Sie für die Wahl im Februar als Direktkandidatin für die Bundestagswahl nominiert. Sie wurden Zweitplatzierte, haben im Freistaat Sachsen das beste Erststimmenergebnis eingefahren, aber Erstplatzierter in Ihrem Wahlkreis hier wurde der AfD-Kandidat Maximilian Krah. Sie sind nicht in den Bundestag eingezogen. Zurück zu den Reichsbürgern. Beim Thema Reichsbürger denkt man zuallererst an Heinrich Prinz Reuß. Im Jahr 2022 wurde er verhaftet unter dem Tatverdacht, Redelsführer einer terroristischen Vereinigung zu sein. Das Gerichtsverfahren gegen ihn läuft noch. So prominent wie er sind allerdings die wenigsten Reichsbürger. Die meisten leben mehr oder weniger unauffällig unter uns, vielleicht sogar in meiner oder in ihrer Nachbarschaft. Der Bundesverfassungsschutz geht davon aus, dass es in Deutschland etwa 26.000 Reichsbürger gibt, so steht es im Bericht 2024. Frau Poyar, woran erkenne ich denn, dass mein Nachbar Reichsbürger ist?
So vom Grundsatz her müssen wir ja sagen, das ist jetzt kein homogenes Phänomen. Wenn Sie gezielt auf die Nachbarschaft ansprechen, ist es vielleicht beim einen oder anderen mal aufgefallen, dass komische Schilder am Zaun auftauchen, die ein Staatsgebiet deklarieren, die vielleicht Grenzen ziehen anhand der Grundstücksgrenze. Dann könnten das schon Hinweise darauf sein, dass man doch der Ideologie etwas näher steht als der gewöhnliche. Aber so ganz grundsätzlich, dass Sie sagen, Sie gehen in den Supermarkt und sehen ganz deutlich, oh ja, das muss ein Reichsbürger sein, das ist es nicht. Aus Sicht der Behörden und staatlichen Institutionen stellt sich das natürlich ein bisschen anders dar. Die haben da schon ein gezieltes Auge darauf und auch einen bestimmten Blick, wenn da ein bestimmtes Schreiben eingeht, was eine Form aufweist, was bestimmte Namen aufweist, Formalien dahingehend, dass man nicht als Herr oder Frau angesprochen wird.
Sondern?
Naja, das wird immer so ein bisschen im Shift. Man ist ja eigentlich aus Reichsbürgerperspektive, ist man ja ein Mensch aus der Familie und so bezeichnet man sich dort dann auch so. Dann hat man den Unterschriftenteil beispielsweise, gibt es immer ganz viele Unterschriften oder oftmals ganz viele Unterschriften mit selbst kreierten Siegeln oder mit Fingerabdrücken auf Urkunden. Man hat im normalen Schriftverkehr oftmals ellenlange Schriftsätze, die da kommen, die auch unterschiedliche Formen und Schriftarten aufweisen, wo schon der Schluss nahe liegt, dass es so ein bisschen zusammenkopiert wurde. Und eigentlich inhaltlich nicht so juristisch versiert, wie es gerne den Anschein machen will, dass man sieht, dass so eine Behördensprache imitiert wird, dass man versucht auch, der Mechanismus, der dahinter steht, eigentlich ist ja, dass ich versuche, mit den Behörden auf Augenhöhe zu kommunizieren. Ne? Also eine Behördensprache und der Duktus hat ja immer ein bisschen was Abstrakteres, ein bisschen was Distanzschaffendes und genauso möchte sich dann der Reichsbürger auch gerne geben.
Ja, Sie haben das jetzt gerade schon erwähnt. Unter Umständen errichtet der Reichsbürger innerhalb seines Gartenzauns ein eigenes Hoheitsgebiet. Denn ich denke, das ist allen Reichsbürgern gemeint, dass sie die Bundesrepublik Deutschland nicht als Staat anerkennen. Warum nicht?
Naja, das hat schon ideologische Tiefe. Ne? Also das ist der Ideologie der Reichsbürger intrinsisch, das gehört denen dazu. Ne? Das, die Hauptaspekte ist halt ein Verschwörungsglaube und die Behauptung, die Bundesrepublik Deutschland sei eine BRD GmbH in unterschiedlichen Ausprägungen, beziehungsweise sei nicht souverän, sei nicht... Da gibt es unterschiedliche Lesarten oder unterschiedlich, wie sie das argumentieren, warum die Bundesrepublik Deutschland nicht kein souveränerer Staat ist, immer noch unter einem Hoheitsgebiet wäre und so weiter.
Und diese Nichtanerkennung der Bundesrepublik Deutschland als souveränen Staat treibt ja auch teilweise diese Blüte, dass Reichsbürger sogar eigenes Geld drucken.
Besonders bekannt mit diesem eigenen Geld ist ja eigentlich Peter Fitzek geworden. Peter Fitzek hat die Währung Engel eingeführt. Das ist natürlich ein Teil seines gesamten Konstruktes, was er geschaffen hat. Diese parallelstaatlichen Strukturen, die er geschaffen hat. Also er hat ein eigenes Währungssystem, er hat eine eigene Gesundheitskasse, er hat das ganze Bankensystem eigen gemacht, eigene Bildung. Also dieses klassische parallelstaatliche Strukturen herausgebildet, was wir bei Reichsbürgergruppierungen sehen. Ne?
So Peter Fitzek werden wir gleich auch noch mal näher kommen. Sächsischer Reichsbürger, König von Deutschland, Königreich Deutschland hat er gegründet. Mittlerweile sitzt er in U-Haft. Wie gesagt, zu ihm später noch mehr. Bleiben wir erstmal noch mal bei zu typischen Merkmalen für das Verhalten von Reichsbürgern oder Bürgerinnen. Sie weigern sich ja zum Beispiel auch Bußgelder zu zahlen oder Steuern.
Grundsätzlich weigern sie sich. Das heißt aber nicht, dass sie sie nicht bezahlen. Also es ist oftmals ein Versuch, sich mit einfachen Mitteln gegen als ein Unrecht empfundenen Bußgeldbescheid, Steuerbescheid zu erwehren. Also mit den eigenen Mitteln, die ich habe. Ich empfinde das Vorgehen des Staates an der Stelle als ungerecht und guck dann einfach mal, was ich mit meinen eigenen Mitteln irgendwie erreichen kann. Es war eine Zeit lang so, dass man googeln musste bloß, wie wehre ich mich gegen einen Bußgeldbescheid. Der erste Anzeige war eine kommerzielle Rechtsanwalt, der sich mit Bußgeldern befasst. Und der zweite war meist ein Reichsbürgerling. Dort hat man fertig vorgeformte Schreiben gefunden, die einfach ans Amtsgericht, an die Bußgeldstelle, an den Versendenden, die versendende Institution schicken konnte und einfach mal zu versuchen. Einfach mal zu versuchen, sich seiner eigenen Mittel zu bedienen, die man hat, und sich dem zu erwehren, weil es eben als Unrecht empfunden wurde.
Aber in der Regel kommen Sie damit nicht durch? Müssen Sie doch in der Regel schlussendlich Ihr Bußgeld zahlen?
Ja. Also wir haben persönlich die Erfahrung gemacht, ich bin ja lange Zeit Sekretärin am Amtsgericht gewesen, dort in der Bußgeldstelle, wenn die dann das erste Mal wirklich vor einem Richter sitzen, sondiert sich das Feld. Also das ist dann, wir nennen die Trittbrettfahrer, die einfach mal versucht haben, mit den eigenen Mitteln was zu machen. Wenn die dann vor einem Richter sitzen, sagen wir 7 von 10 Fällen, sagen dann, nee, das war jetzt gar nicht so gemeint, ich habe es ja nur erst mal versucht.
Also Reichsbürger zum Beispiel erkennen die Bundesrepublik Deutschland nicht als souveränen Staat an, aber das ist ja nicht, das ist ja nur ein Puzzleteil in ihrer Ideologie. Wie würden Sie so die Hauptmerkmale der Reichsbürgerideologie beschreiben?
Also ganz grundsätzlich ist es halt einfach auch kein geschlossenes Weltbild in Form von einer richtig gefestigten Ideologie. Es ist ein Konglomerat aus ideologischen Fragmenten. Im Kern ist es aber Extremismus, wenn man Extremismus als die Antipode zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung versteht. Aber es ist eben eine Sonderform von Extremismus. Die Form des Extremismus weist aber ganz einfach strukturelle Merkmale extremistischer Doktrin auf. Das ist ein dogmatischer Absolutheitsanspruch, eine identitäre Gesellschaftskonzeption, den dualistischen Rigorismus. Das klingt ein bisschen holzbeinig, das ist aber eher so ein Schwarz-Weiß-Denken, Freund-Feind-Stereotype. Eine holistische Steuerungsabsicht, eine fundamentale Verwerfung und teils eben auch eine Gewaltbereitschaft. Wenn wir uns jetzt mal ganz konkret die Ideologie anschauen, dann habe ich festgestellt, dass es eine fundamentale Ablehnung als ideologische Klammer gibt. Fundamental abgelehnt wird das politische System. Stattdessen ist es eben die Bezugnahme auf ein Reich oder eine andere Staatsform. Abgelehnt werden die politischen Repräsentanten, politische Eliten, aber auch die praktizierte Demokratie. In den Gesprächen, die ich geführt habe, das war das Spannende, wurde oftmals auf eine Räterepublik als das eigentliche Instrument in der Repräsentation rekurriert. Abgelehnt werden aber auch staatliche Institutionen oder zentrale Elemente der Daseinsfürsorge. Gerade mal mit Blick jetzt auf Bildung, Gesundheit und Mädchen. Das zweite ideologische Standbein, was ich so ziemlich bei allen gefunden habe, ist eben dieser Verschwörungsglaube. Verschwörungsglaube an sich hat ja eine Funktion. Es ist zum einen Teil einer Erklärung und Vereinfachung von Dingen, die ich jetzt nicht verstehe. Auf der Seite derer, die den Verschwörungsglauben haben, auf der Seite derer, die den Verschwörungsglauben verbreiten, ist es ja trotzdem eine Manipulation, aber auch eine Legitimation. Spannend in dem Kontext ist so ein Sündenbockmechanismus, den man im Verschwörungsglauben immer hat. Der Verschwörungsglaube an sich ist aber auch ein identitätsbildender Faktor und schafft auch soziale Kohäsion. Ist klar, an das, was ich gemeinsam mit jemandem glaube, an den binde ich mich ja in gewisser Form auch, weil ich mich da für diese Verschwörungstheorie, die ich habe, auch gar nicht rechtfertigen muss. Im Zweifel teilt er die ja nochmal, ne? Und eine weitere Funktion, die nicht zu unterschätzen ist, ist so eine Art Kontrollillusion, ne? Mit dieser Kontrollillusion geht zum einen aber auch eine Abgrenzung und ein Überlegenheitsgefühl einher. Das meine ich eigentlich eher so, dass sich diese Reichsbürger mit Blick auf bestimmte Zusammenhänge oder bestimmte Vorgänge, politische Entwicklungen immer als ein bisschen blickiger verstehen als die übrigen. Die haben eben einfach verstanden, dass im Hintergrund bestimmte Abläufe stattfinden, die die anderen jetzt eben noch nicht verstanden.
Also, dass es eine Elite gibt, die alle Fäden in der Hand hat, Politiker als Marionetten führt.
Zum Beispiel. Oder mit einer Impfverschwörung beispielsweise. Oder also Thema Klimawandel, Leugnung Klimawandel. Das sind also was eben das aufgreift. Ne? Wenn wir es jetzt nochmal groß spinnen und einfach mal gucken, was es noch so für ideologische Fragmente, die aber nicht durchgängig da sind, die aber anschlussfähig sind, gibt, dann ist es ein Nationalismus, es ist ein Geschichtsrevisionismus, es gibt eine Esoterik, die Bezugnahme auf Naturrechte, eine Spiritualität. Aber insgesamt ist es eigentlich darauf ausgerichtet, eine parallele Welt zu konstruieren und insgesamt ziemlich widersprüchlich und überhaupt nicht in sich geschlossen.
Inwieweit spielen denn tatsächlich nationalistische Ideen eine Rolle?
Naja, wir haben das indigene Volk der Germaniten beispielsweise, da gibt es den Namen schon her. Ne? Das geht schon darum, autochthon gelesene Persönlichkeiten zu vereinen und da eine parallelstaatliche Struktur zu bilden.
Grundsätzlich kann man sagen, es ist keine homogene Gruppe. Die Szene ist nicht homogen, es gibt unterschiedliche Gruppierungen, wenn Sie das kurz skizzieren könnten.
Ja, also das gibt nicht nur unterschiedliche Gruppierungen, man kann sie auch unterschiedlich kategorisieren. Wir haben natürlich die große Gruppe der staatlichen Selbstverwalter. Da sage ich immer spaßenshalber, das ist so ein bisschen die Ich-AG der Reichsbürger, die, wir haben vor uns drüber gesprochen, die so ihr Staatsgebiet ausweisen, die das Schild, das ist jetzt das Gebiet der Familie, sowieso an ihr Haus ranmachen. Sie betreten jetzt hier Reichsbürgergebiet, die sich aber auch mit Selbstdeklarationen gegenüber öffentlichen Institutionen, Botschaften und so weiter zu erkennen geben. Wir haben so eine Art Monarchen und Stiftern von Königreichen und Fürstentümern. Dann haben wir sogenannte Milieumanager. Der Begriff, den teile ich, das stammt vom Verfassungsschutz Brandenburg. Das sind diejenigen, die eigentlich versuchen, Kapital aus der ganzen Nummer zu schlagen. Das sind die, die Schulungen und Seminare anbieten. Also es ist durchaus möglich, dass sie innerhalb eines Wochenendes zum Volljuristen im Sinne der Reichsbürgerideologie geschult werden können. Das lassen sie sich gut bezahlen. Sie verkaufen Dokumente, Ausweise, Nummernschilder. Also die profitieren wirtschaftlich aus dieser ganzen Angelegenheit. Inwiefern und wie weit die ideologisiert sind, das ist unterschiedlich ausgeprägt. Ob da das wirtschaftliche Interesse dem Ideologisierungsgrad überwiegt, das ist vom Einzelfall abhängig. Und als letztes spreche ich immer gern von den Trittbrettfahrern. Die Trittbrettfahrer, das sind einfach die, die versuchen, als eine Form von Selbstwirksamkeit sich gegenüber einem als ungerecht und vielleicht auch übermächtig empfundenen Staat zu artikulieren.
Sachsen gilt als Hotspot der Reichsbürgerszene. Etwa 3000 werden hier gezählt. Warum gerade Sachsen?
Ja, das ist richtig. Sachsen zählt zu den aktivsten Szenen, aber da möchte ich gerne ein bisschen Wasser in den Wein gießen. Das ist tatsächlich so, dass gerade beim Königreich Deutschland das eine überregionale Anziehungskraft entwickelt hat. Ich hatte die Freude, das Glück, wie auch immer man das bezeichnen will. Ich durfte bei der Durchsuchung mit dabei sein in Halsbrücke, als das Lehngut beschlagnahmt wurde. Und dort konnten wir in den Dokumenten sehr wohl erkennen, dass es Bewerbungsschreiben aus dem ganzen Bundesgebiet gab. Ich habe in den Ordnern jetzt kein Bewerbungsschreiben, was konkret an das Königreich Deutschland gerichtet war, aus dem sächsischen Bezug gesehen, dass jemand von Sachsen gekommen ist. Das heißt nicht, dass es keine sächsischen Reichsbürger, genuin sächsische Reichsbürger gibt, aber das hat schon eine Strahlkraft entwickelt. Und die Zahlen sehen jetzt schon erstmal verrückt und auch überdimensioniert aus, das ist richtig, aber wir müssen eben auch sagen, dass in den vergangenen Jahren eine extreme Aufklärungsarbeit stattgefunden hat. Dass da die Staatsschutzbehörden, die Verfassungsschutzbehörden sich dahinter geklemmt haben, eben auch, weil es Straftaten im Gewaltbereich gegeben hat und man sich dem Phänomen einfach ein bisschen mehr angenommen hat. Man kann natürlich dann auch sagen, dass es vielleicht strukturelle und regionale Voraussetzungen gibt, die das hier begünstigen. Das müssen wir einfach mal ein bisschen aufdröseln. Gucken wir uns wiederum das Königreich Deutschland an oder diese Strukturen, die sich gezielt Immobilien suchen, wo sie ihre parallelstaatlichen Strukturen versuchen zu etablieren. Dann gibt's hier natürlich in Sachsen eine Menge Anlaufmöglichkeiten. Also wir haben eine hohe Kulturdichte, wir haben viele Immobilien, die geschichtsträchtig sind, die aber vielleicht auch jetzt etwas verwahrlost sind oder die sich irgendwann mal jemand gekauft hat und jetzt abstoßen möchte. Das ist natürlich ein absolut infrastruktureller Anziehungspunkt, ne? Es gibt noch Kollegen, die natürlich dann auch sagen, dass es in Sachsen eben gerade, wenn man jetzt gezielt auf die sächsischen Reichsbürger anspricht, auch so eine Art historisches Misstrauen gegen den Staat gibt, was einfach mal noch aus der DDR-Historie begründet ist.
Ja, der Name Peter Fitzek fiel jetzt ja schon einige Male. Wir haben es vorhin schon erwähnt, der in Anführungsstrichen König von Deutschland. Er hat die Reichsbürgergruppierung Königreich Deutschland in Sachsen gegründet. Mittlerweile sitzt er in U-Haft. Er ist in diesem Jahr inhaftiert worden. Vielleicht noch mal kurz zur Person von Peter Fitzek. Was kennzeichnet ihn? Er ist wohl einer der bekanntesten Reichsbürger Deutschlands, würde ich mal so sagen.
Ja. Das kann man getrost so sagen. Also auch, glaube ich, eine der skurrilsten Personen in diesem ganzen Umfeld und da eben auch eine ziemlich große Anziehungskraft entwickelt hat. Das war natürlich auch medial immer begleitet, eben weil es so skurril war. Ich denke da immer an diese Krönungszeremonie, die er da abgehalten hat, die da nicht nur auf so YouTube-Kanälen veröffentlicht oder Telegram-Kanälen veröffentlicht wurde, sondern auch immer breit in der Medienlandschaft wiedergegeben wurde. Der Fitzek an sich ist ja ein gelernter Koch. Er hat schon, meine so 2009 rum, hat er das Neudeutschland gegründet. Das war ein Verein, der sich aber in diese Richtung Reichsbürger relativ zeitnah orientierte. Der Fitzek an sich hat sich schon lange in der Szene auch bewegt. Da kommt eher so ein bisschen aus einer esoterischen Schiene. Der hat einen Weltladen in Wittenberge und hat da auch diese Einflüsse, die sieht man auch jetzt immer noch, diese Esoterik und Spiritualität. Das Königreich Deutschland hat die Besonderheit, wenn man mal in die Strategie und ins Agieren schaut, die gehen davon aus, dass oder das narrativsgängige Narrativ ist, die BRD ist eine GmbH. Ich habe mit einem der Pressesprecher so ein biografisch-narratives Interview geführt, der mir dann sagte, Herr Lars, die Bundesrepublik Deutschland eine GmbH und wir haben ein entsprechendes wirtschaftliches Gegenprodukt erstellt. Irgendwann wird sich aus marktwirtschaftlicher Perspektive das bessere Produkt eben durchsetzen. Momentan können wir uns von der Bundesrepublik Deutschland nicht abgrenzen oder lossagen. Er sagte zu mir, schauen Sie, hier auf meinem Tisch liegt ein iPad. Aktuell sind wir nicht in der Lage, sowas herzustellen, aber irgendwann wird es eben mal passieren. Aber wir wollen nochmal über diesen Fitzek sprechen. Er hat selbst den Anspruch, dass er geistiger Führer auch der Bewegung ist. Er ist eben der König. Er ist unterwegs gewesen bei Behörden, hat sich dort auch vorgestellt. Er war hier im Erzgebirge beim Landrat, er war bei den Finanzämtern, überall dort, wo dann seine Jünger, seine Mitglieder Probleme hatten, ist Fitzek hingegangen und hat assoziiert, ich kläre das jetzt einfach mal für euch. Fitzek hat ein breites Netzwerk gesponnen, also wir sagen jetzt hier in Sachsen sind es wohl um die 300 Mitglieder. Nach eigenen Angaben, sagt er, sind 5000 in ganz Deutschland. Das Netzwerk hat sich so weit ausgedrüselt oder auch neu erfunden, das ist auch nochmal ein Thema, neu erfinden, dass er ähnlich wie der Anzeigenplattform eBay Kleinanzeigen auch eine Anzeigenplattform geschalten hat. Das nennt sich Kauf das Richtige. Und dort konnten dann jeweils Reichsbürger, Mitglieder oder Zugehörige zum Königreich Deutschland oder andere Leute, die sich eigentlich der Bundesrepublik Deutschland entsorgen wollten, konnten dort ihre Geschäfte machen. Und das ist das Spannende, dass sich da ringsherum auch so ein Marktplatz wirklich etabliert hat. Ein Marktplatz, der auch diese esoterischen Elemente gezielt aufgreift. Also man kann dort von energiegeladenen Steinen bis hin zu Zisternen, die das Wasser aufbereiten, alles kaufen. Also da bieten Leute aus der Szene, Mitgliedern aus der Szene bestimmte Produkte an.
Also kann man sagen, dass es Peter Fitzek eher um wirtschaftliche Aspekte gegangen ist, als um Umsturzpläne, wie das ja bei Prinz Reuß der Fall gewesen ist. Sie haben ja vorhin gesagt, Sie waren dabei bei der Durchsuchung des Anwesens. Waffen wurden nicht gefunden.
Das ist ja gerade das Entscheidende, dass der Unterschied zwischen Reuß und Fitzek, ich glaube, der Gruppierung des Königreichs Deutschland ging es um wirtschaftliche Aspekte, also den führenden Köpfen. Peter Fitzek ging es in der Hauptsache um sich selbst.
Nun sitzt er, der König von Deutschland, in Untersuchungshaft. Was ist denn nun mit seinem Netzwerk? Haben die sächsischen Reichsbürger jetzt noch eine Zukunft?
Das ist eine total spannende Frage, weil das war so ein bisschen ein Befund aus meiner Forschungsarbeit der biografisch-narrativen Interviews. Wir wussten ja, dass es sogenannte Gemeinwohl-Dorfstrukturen gibt. Wir haben schon gesehen und ich habe gesehen in den Gesprächen, dass die eigentlich nicht nur autark für sich funktionieren sollten, diese Gemeinwohldörfer. Die waren auch hierarchisch strukturiert. Es gab einen Vorsteher, die haben bestimmte Aufgaben jeweils übernommen. Es gab für alle Aufgaben, die bewältigt werden mussten in diesen Autarkiebestrebungen, gab es Verantwortliche. Aber man hat schon gesehen, dass das eigentlich auch ohne das Königreich Deutschland hätte funktionieren können. Dass das Königreich Deutschland wie ein Dachverband, wenn man es mal ganz profan ausdrücken will, ist. Ich habe mich immer gefragt, warum? Und dann dachte ich mir, na gut, es waren ja latent auch immer noch Vorwürfe von Straftaten von Peter Fitzek im Raum. Er war ja schon verurteilt, er hat auch schon eine Haftstrafe dafür abgesessen. Und jetzt ist der Befund natürlich klarer, auch nachdem wir die Unterlagen gesichtet haben, dass das eine Backup-Struktur gewesen ist eigentlich. Also diese Gemeinwohldörfer, wenn sie nicht beschlagnahmt worden wären, hätten auch weiter ohne Peter Fitzek als Person, also temporär ohne Peter Fitzek, funktionieren können. Das ist natürlich jetzt anders gekommen, weil die alle beschlagnahmt sind, diese Gemeinwohldörfer, diese Enklaven. Aber wir sehen gerade in Eibenstock, dass sich trotzdem ringsherum das sogenannte Leuchtturmprojekt etabliert hat, das auch immer noch in Wolfsgrün, ja, im Schlösschen, dass dort Aktivitäten zu verzeichnen sind. Also das nur, weil eine Vielzahl, es waren ja nicht nur Peter Fitzek, der da festgenommen worden ist, sondern auch mehrere Leute. Dass es trotzdem weiter ist. Also man bekommt das, weiter funktioniert, weiter läuft. Nicht in der Form, wie wir es jetzt vielleicht gesehen haben, dass sie das Gemeinwohldorf in einem historisch anmutenden, tradierenden Objekt festzurren und ausbauen. Aber dass trotzdem ringsherum immer noch ein bisschen Bewegung ist.
Ja, Gemeinwohldorf. Also Peter Fitzek hat Menschen um sich geschart, die dann in Gemeinschaft miteinander gelebt haben, aber auch ihr Geld abgegeben haben für diese Engelwährung, also sich auch wirtschaftlich von ihm abhängig gemacht haben.
Naja, wirtschaftlich abhängig würde ich jetzt nicht sagen. Grundsätzlich muss man sagen, die Leute haben eine freie Entscheidung getroffen. Ne? Also die haben mit ihrem Geld sich dort eingekauft, mehr oder weniger. Sie haben das als Spenden deklariert. Das kann jeder machen, wie er will. Ne? Sie müssen sich halt bloß bewusst sein, das gehört auch zur Wahrheit dazu, dass sie keinen Anspruch darauf haben, das Geld in irgendeiner Art und Weise zurückzubekommen. Und dass die Gegenleistung das Leben in einem Gemeinwohldorf ist, Teil der Gemeinschaft. Ja, da lässt sich drüber streiten, ob man sich Gemeinschaft erkaufen kann oder eben nicht. Fakt ist, dass von dem Geld ziemlich viel von Peter Fitzek selbst ausgegeben wurde, ja.
Bei Reuß sind illegale Waffen aufgetaucht. Ihm wird ja vorgeworfen, einen bewaffneten Umsturz geplant zu haben. Abgeordnete sollten entführt werden etc. Bei Fitzek liegt die Lage anders. Da kann man eigentlich sagen, das, was Fitzek mit seiner Gemeinschaft dort aufgebaut hat, hat sektenähnliche Züge.
Das ist richtig. Also bei Fitzek trägt es gerade auch vor diesem Hintergrund dieser Esoterik, dieser Spiritualität, vor gesegnetem Wasser, was getrunken wird, von dieser ganzen esoterischen Schiene her, ist es doch eher sektierisches Phänomen. Das kann man ganz klar so sagen.
Ja, Straftaten der Reichsbürger. Wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen. Oft agieren sie im behördlichen Kontext, nerven die Behörden mit ihrer Verweigerungshaltung. Das ist lästig und kostet Zeit. Und nerven klingt aber erstmal harmlos. Welche Straftaten liegen aber konkret vor von sächsischen Reichsbürgern zum Beispiel?
Also 2024 hat man Straftaten im mittleren zweistelligen Bereich, darunter waren 4 Gewaltdelikte. Das häufigste ist natürlich eine Nötigung, sind Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, sind aber auch tätliche Angriffe bei versuchten Durchsetzung von Maßnahmen, ganz oft Fahren ohne Fahrerlaubnis, Kennzeichenmissbrauch, aber auch Beleidigungen. Ne? Na klar haben die keinen Personalausweis, weil sie sind ja kein Personal der Bundesrepublik Deutschland, sondern sie sind natürliche Personen. Natürlich haben die keinen Führerschein oder haben ihren Führerschein abgegeben, beziehungsweise mussten den Führerschein mal abgeben und haben jetzt selbst gebastelte Dokumente. Wir wissen aber auch, dass sie Kennzeichen missbrauchen, dass sie Kennzeichen einfach sich selbst erwählen oder selbst geben für die Autos. Ne? Und das ist natürlich dann auch ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Also es ist immer in sich schlüssig, in der Ideologie, wie sie es verstehen, wie sie es lesen, wie sie es aufbegehren gegen den Staat. Daraus ergeben sich eigentlich die Straftaten, die so szenetypisch sind.
Das klingt jetzt erstmal tatsächlich nach Nervensäge. Aber inwieweit gibt es denn auch eine Vernetzung in die rechte Szene?
Die Vernetzung an sich ist ja, wenn man guckt, wo es gibt es denn ideologische Schnittmengen einfach, ne? Und dann ist es natürlich in Teilen Geschichtsrevisionismus. Es ist auch die teilweise Ablehnung von demokratischen Institutionen und Strukturen. Es ist natürlich auch ein Verschwörungsglaube, den ich sowohl bei Rechtsextremisten als auch bei Reichsbürgern finde. Dort, wo sie sich wirklich einen, ist natürlich in der Ablehnung des Staates und des gemeinschaftlichen Feindbildes. Die Bezüge in die rechtsextreme Szene, wenn man es jetzt mal rein personell sieht, dann ist es schon aktionsorientiert. Es gibt bestimmte Formate, seien es Demonstrationen oder sonst irgendwas, die thematisch einfach auch das aufgreifen, was ein Reichsbürger befasst. Und dann ist es nicht ungewöhnlich, dass da am Rande von einer Demonstration nochmal ein Reichsbürger mitsteht, wenn die Demonstration von Rechtsextremisten angemeldet ist. Der Reichsbürger an sich wird jetzt keine Demonstration anmelden, es sei denn, es ist ein Deckmäntelchen in irgendeiner Art und Weise. Als ich die Studien gemacht habe, die biografisch-narrativen Interviews, habe ich mit einem Kollegen darüber gesprochen. Und der Kollege sagte zu mir, naja, eigentlich sind denn richtig klassischen Rechtsextremisten, die Reichsbürger auch irgendwie zu kauzig und irgendwie will man die jetzt auch nicht unbedingt dabei haben. Was auf der anderen Seite, wenn man es mal ins parteipolitische Spektrum zieht, werden sie als Stimmvieh in der Art und Weise schon gern gesehen. Ne? Also die Stimme können sie dann schon abgeben. Aber dass ich jetzt sage, es gibt klassische Strukturen, wo es personelle Überschnitte gibt, das ist nichts, was alltäglich ist, wobei ich auch nicht ausschließen will, dass es es nicht gibt.
Ich bin im Gespräch mit Sophie Poyar. Sie arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Landeskriminalamt in Sachsen in der Abteilung Staatsschutz. Und ihr Forschungsschwerpunkt sind Reichsbürger. Gibt es auch AfD-Mitglieder, die bekannt sind als Reichsbürger?
Wir wissen natürlich, dass aus der Gruppe um Prinz Heinrich Reuß, dass es da eine sehr prominente und bekannte ehemalige Bundestagsabgeordnete der AfD gibt, die zur Gruppe zählt. Wir wissen auch, dass es den ein oder anderen Stadtrat gegeben hat, der für die AfD im Stadtrat gesessen hat, der jetzt im Zusammenhang mit der Aufdeckung der Gruppe auffällig geworden ist.
Sie haben jetzt gerade noch mal die Reichsbürger-Terrorgruppe um Prinz Reuß erwähnt. Ihm wird ja vorgeworfen, einen bewaffneten Umsturz geplant zu haben. Ist das jetzt die Spitze des Eisbergs oder stellte diese Terrorgruppe um Prinz Reuß eigentlich eine Ausnahme dar?
Das war schon ein neuer Fall. Also das war eine neue Erscheinungsform. Das war einfach so. Zum einen, weil es besonders clandestin war. Es war eine neue Qualität. Sie waren in ihrer Strukturierung ähnlich mit dieser parallelstaatlichen Struktur, was Reichsbürgergruppierungen schaffen, waren sie schon sehr weit fortgeschritten in diesem Aufbau und auch mit der Funktionszuweisung. Besonders waren sie dahingehend, was die Rekrutierungsstrategien anbelangt. Die waren schon sehr fortschrittlich und auch sehr neu. In der Regel ist es jetzt nicht so, dass die Reichsbürger wirklich aktiv rekrutieren. Fitzek hat immer so einen Tag der offenen Tür gemacht und hat da Aufmerksamkeit geworben. Bei Reuß war es tatsächlich so, dass bestimmte Leute nach bestimmten Eigenschaften auch angesprochen wurden und dann direkt auch in die Szene, in die Gruppierung, in die Struktur gebracht wurden, indem man ihnen konkrete Aufgaben zugeschrieben hat. Es ist natürlich was, es stehen Umsturzpläne im Raum, das stimmt. Das werden wir sehen, was da die drei Oberlandesgerichte jetzt noch rausfinden und dann die nachgeordneten Oberlandesgerichte. Insofern ist es auch da in der juristischen Aufarbeitung eine neue Qualität, in Novum. Wir führen an drei Oberlandesgerichten parallel Verfahren gegen die Köpfe der Gruppierungen. Wir wissen, dass noch Vielzahl von Leuten, die den Gruppierungen zugehörig gewesen sind, in den nachgeordneten Strukturen, dass da auch noch Anklagen im Raum stehen, die dann in die jeweiligen Länder zurückgespielt werden. Wir werden sehen, was die Oberlandesgerichte hinsichtlich der Umsturzpläne noch herausfinden. Mir gegenüber in Gesprächen hat man auch von einem Tag X gesprochen. Das ist tatsächlich so. Man hat aber nicht davon gesprochen, dass der Tag X bewusst herbeigeführt werden sollte. Es war immer so das Narrativ im Raum, falls denn irgendwann mal unsere Infrastruktur zusammenbricht, dann wollen wir in der Lage sein, das normale zivile Leben aufrechtzuerhalten.
Aber Sie haben jetzt in Sachsen keine Pläne gefunden, die darauf hingearbeitet hätten, dass unsere Infrastruktur zusammenbricht.
Naja, das ist ja eine Form von Akzelerationismus, nennt sich das, ne? Dass ich es forciere, dass die Struktur zusammenbricht, mehr oder weniger. Das kann ich jetzt so aus meinen biografischen narrativen Interviews, konnte ich solche Pläne nicht konkret herausarbeiten. Aber wenn jemand so weit fortgeschritten ist, dass er sich Pläne macht, wen er im Fall eines Zusammenbrechens der Infrastruktur gezielt anspricht, dann gibt es schon Hinweise dafür. Wenn ich sage, ich will jemanden von der Feuerwehr ansprechen, ich will jemanden vom THW ansprechen, wir brauchen Veterinärmediziner, so denn der Tag X kommt, dann ist es meiner Meinung nach schon ein Hinweis darauf, dass man sich doch intensiver damit auseinandersetzt, dass so ein Tag X im Raum steht.
In etwa gibt es 26.000 Reichsbürger in der Bundesrepublik Deutschland. Ja, sie sind in gewisser Weise skurril. Und da fragt man sich natürlich, welche Menschen, Frau Poyar, docken denn an in dieser Szene? Für wen ist diese Art zu denken und zu leben attraktiv?
Es gibt natürlich vielfältige individuelle Motive. Na klar, wir haben vorhin schon drüber gesprochen, Schulden, Vollstreckungsverfahren, Bußgeld, aber auch vielleicht eine persönliche Kränkung durch Behörden und irgendwie der Versuch, der dahinter steckt, die eigene Ohnmacht irgendwie in Souveränität umzuwandeln. Es können natürlich auch Frust über politische Entscheidungen oder Misstrauen gegenüber Medien oder die politischen Eliten oder eine Radikalisierung vielleicht durch eine alternative Erkenntnis geben, ne? das, was ich in den Biografien festgestellt habe, dass da es eine ganze Menge persönliche Zäsuren auch gegeben hat. Und es vielleicht ab einem gewissen Punkt diese Ideologie ja auch einen Rechtfertigungsgrund darstellt und damit eine Möglichkeit der Entlastung auch bietet.
Können Sie da mal ein Beispiel nennen?
Naja, in den Biografien ist es so gewesen, dass ich wahnsinnig fleißige, aber auch bis zum gewissen Punkt auch resiliente Leute kennenlernen durfte, die sich immer wieder nach biografischen Brüchen, Zäsuren oder Einschnitten auch neu erfunden haben. Ne? Und gerade in dem älteren Bereich habe ich dann immer so ein bisschen, das ist jetzt ganz unwissenschaftlich gesprochen, das Gefühl gehabt, dass irgendwann mal die Kraft nachlässt, sich immer wieder neu zu erfinden. Ne? Und dann ist es vielleicht nochmal ein kleiner Konflikt, der dann das Bekanntliche fast zum Überlaufen bringt. Ne? Und dann habe ich mit dieser Reichsbürger-Ideologie natürlich einen schönen Sündenbock-Mechanismus. Ne? Also ich habe einen Konflikt mit dem Staat nochmal. Das ist auch was, was wirklich in der Radikalisierungsforschung, in der Betrachtung der Biografien auffällig ist, dass es viele Konflikte mit dem Staat gegeben hat. Jetzt nicht zwingend mit der Bundesrepublik Deutschland, sondern auch mit nicht mehr bestehenden Staaten.
Also mit der DDR.
Mit der DDR, genau. So, und dann sind sie halt so in ihrer zweiten Lebenshälfte. Das ist ja auch ein Fakt, dass es viele Reichsbürger gibt, die in der zweiten Lebenshälfte sind. Und die Vielzahl der erfahrenen Brüche und Zäsuren, die wiegen schon schwer, ne? Die sind halt auch unaufgearbeitet. Und dann bietet natürlich diese Reichsbürger-Ideologie dann eine schöne Rechtfertigung, ne? Also wenn dieser Staat überhaupt gar nicht legitim ist. Und jede Verschwörungstheorie, die irgendwie diesen eigenen Bruch rechtfertigt, ist die da an der Stelle sehr willkommen.
Ja, Reichsbürger-Ideologie und Verschwörungstheorien, das ist natürlich auch etwas, was zusammengehört. Welche Verschwörungstheorie würden Sie jetzt sagen, ist die populärste unter Reichsbürgern?
Deutschland hat keinen Friedensvertrag, ist so eine Verschwörungstheorie, ne, die man immer wieder hört. Es gibt natürlich auch Verschwörungstheorie, die klar anschlussfähig sind an antisemitische Thesen, ne? Wir haben Verschwörungstheorien, die mir begegnet sind jetzt in diesen biografischen Interviews, hängen vor allem mit der Corona-Impfung zusammen. Das war aber da in dieser Zeit auch ein sehr einprägsames und sehr dominierendes Thema. Das fing an mit Chippen, mit Krankheiten, die da gezielt ausgestreut werden sollen. Das ging aber auch da weiter, dass die Impfung eben diese Unfruchtbarkeit, dass das deutsche Volk damit dezidiert werden soll. Das sind so die Verschwörungstheorien, die in der Zeit gerade aktuell waren. Aber was man bei den Verschwörungstheorien eben auch sieht, ist, dass die immer dem Zeitgeist entsprechen. Also das, was aktuell gerade befasst, darum entwickeln sich Verschwörungstheorien.
Und wo gibt es Schnittmengen zwischen rechten Verschwörungstheorien und denen der Reichsbürger?
Ich tue mich tatsächlich immer ein bisschen schwer, damit so von klassisch rechten Verschwörungstheorien zu sprechen und klassischen Reichsbürger-Verschwörungstheorien. Verschwörungstheorien sind meiner Meinung nach ein Brückennarrativ, ne? Also wenn wir davon ausgehen, dass eine jüdische Elite die Wirtschaft steuert, dann ist es in vielen Formen von Extremismus anschlussfähig, ne? Also alles, was um wirtschaftliche Verstrickungen, dass es geheime Mächte gibt, die das ausklüngeln. Wenn man diese Erzählung hat, dann findet die sich in vielerlei Formen von Extremismus wieder.
Sie haben gerade schon gesagt, viele Reichsbürgerinnen und Bürger befinden sich in der zweiten Hälfte ihres Lebens und sehr viele sind auch männlich.
Nee, es sind tatsächlich sehr viele Frauen auch dabei. Also überdurchschnittlich viele Frauen sind im Vergleich zu anderen Formen von Extremismus sind bei den Reichsbürgern angesiedelt.
Wie viel Prozent würden Sie sagen?
Naja, ich meine mal, es waren jetzt relativ viel, 38% der Gruppierung, aber da will ich mich jetzt nicht so ganz festnageln darauf. Gibt es natürlich unterschiedliche Interpretationsansätze, warum das gerade in dieser Reichsbürger-Szene so viele Frauen gibt. Es gibt einen Befund, dass man sagt, es ist jetzt nicht so diese krasse Form des Extremismus. So eine Vielschreiberei assoziiert man ja nicht gleich mit einer kriminellen Handlung, ne? Also, dass ich mich mit einem Schreiben, was ich an ein Landratsamt, an eine Bußgeldstelle wende, assoziiere ich nicht Extremismus. Aber dass ich mich natürlich in eine Nähe begebe von einem extremistischen Phänomen, das ist, ich glaube, vielen dann auch nicht bewusst.
Sie haben auch die Erfahrung gemacht, indem Sie sich mit biografischen Verläufen von Reichsbürgerinnen und Reichsbürgern auseinandergesetzt haben, dass nicht selten auch eine Nähe zu Religion und Glauben auftaucht. Sie selbst sind evangelische Christin. Das ist ja erstmal frappierend, denke ich, denn die Inhalte des christlichen Glaubens widersprechen ja der Reichsbürgerideologie.
Also grundsätzlich lässt sich feststellen, das stimmt in den Biografien, dass es eine gewisse Nähe gibt zur Religion. Also das war zum einen, dass christlich sozialisiert wurden als junge Menschen. Das reichte von, ich habe nur die Christenlehre besucht, meine Mutti war in der Kirche, bis hin zu, ich war aktiv in der methodistischen Kirche, als aktives Kirchenmitglied in der Jugend. Es reichte aber auch bis dahin, dass ich habe mich als erwachsener Mann noch taufen lassen, dass ich meine Frau kirchlich heiraten konnte. Also das Spektrum ist da ziemlich weit. Ja, es gab einzelne religiöse Stationen. Wir finden auch gerade bei Fitzek religiöse Begriffe, die gezielt auch anspielen. Gott, Schöpfung, Naturrecht, Licht oder Wahrheit. Das ist für mich so ein bisschen ein Aufgreifen von dem Bedürfnis nach Sinn, Ordnung, Werte, Transzendenz. Das ist also in dem Fall schon anschlussfähig, wenn ich so sozialisiert bin, damit Berührungspunkte hatte, dass ich da auch empfänglich dafür bin. Ne? Also diese Weltbilder übernehmen schon religiöse Muster, das muss man einfach so sagen. Aber sie setzen halt an diese Stelle auch verschwörungstheoretische Inhalte. Das gehört zur Wahrheit dazu.
Ja, Sie haben jetzt Parallelen aufgezeigt. Aber wo sehen Sie denn da auch Gegensätze zwischen dem christlichen Menschenbild und dem, was die Reichsbürger proklamieren?
Ich denke, bei Fitzek wird es am deutlichsten eigentlich. Ein christlicher Glaube betont ja auch Demut, ne? Und nicht diese Selbstvergöttlichung. Und das hat er ja tatsächlich gemacht. Reichsbürger agieren als souverän über alles, über sich, über Gesetze und auch über die eigentliche Wahrheit. Also sie bestimmen eine alternative Wahrheit. Eigentlich ist es ja im Kern der christliche Glaube geprägt von Nächstenliebe und nicht von Abgrenzung. Und das machen sie ja tatsächlich, indem ich mein eigenes Königreich deklariere, indem ich eine eigene Gruppierung gründe und parallelstaatliche Strukturen aufbaue, grenze ich mich ja gezielt ab. Da ist halt dann nicht mehr viel übrig von Nächstenliebe, es sei denn, die Nächsten sitzen mit mir in einem wie auch immer gewählten königlichen Reich zusammen. Zentral für den christlichen Glauben ist auch Vergebung, ne? Das würde ich als bestimmte Punkte, die eine Religion entgegenzusetzen hat, ins Feld führen. Und grundsätzlich, wenn wir uns die Kirche als Institution mal angucken, ist ja Kirche auch immer ein Raum der Bindung und gegen Entfremdung. Und wenn wir die Betroffenen uns anschauen, dann habe ich schon wahrgenommen, dass sie einen Verlust an Gemeinschaft haben, aber auch an Orientierung und an Wertschätzung. Genau, an der Stelle kann ja Kirche eigentlich Bindung auch neu anbieten, ne? Also nicht nur durch Ideologie, sondern auch durch Beziehungen, durch Zuhören, durch Halt, aber auch über Werte. Und in seelsorgischen Gesprächen, wie sie der Fitzek ja angeboten hat, ne, kann man eben diese Ohnmachtserfahrung, die in diesem Konflikt mit dem Staat ja aufgetaucht ist, dessen sie sich ja erwehren wollen, kann man die auch einfach mal aufgreifen. Diese Ohnmachtserfahrung ganz gezielt ansprechen und das ohne dabei eigentlich ein Feindbild zu lenken und zu ideologisieren im Sinne des Verschwörungsdenkens. Und klar kann Kirche immer Räume schaffen, in denen Menschen sich gesehen fühlen, gewürdigt fühlen, aber das eben auch ohne sich über andere zu stellen. Tatsächlich gehört aber auch dazu, zu sagen, dass auch da Religionsgemeinschaft, Kirchgemeinschaft eine Grenzen hat. Wenn sich da wirklich jemand bis ins Tiefste radikalisiert hat, ist da auch keine Umerziehung möglich. Also dieses System der Reichsbürger zu sprengen, das wird auch in der Kirche so nicht schaffen.
Zum guten Schluss nochmal, summa summarum, binden wir den Sack zu. Doch nochmal die ganz konkrete Frage. Sie arbeiten in der Abteilung Staatsschutz im Landeskriminalamt in Sachsen. Wie gefährlich sind unsere Reichsbürgerinnen und Reichsbürger?
In der Abteilung Staatsschutz, muss man tatsächlich sagen, haben wir ganz andere Brecher. Das gehört zur Wahrheit dazu. Und ich möchte es aber an der Stelle nicht kleinreden. Ich weiß sehr wohl, dass das für die Verwaltungen und Behörden massive Mehrarbeit bedeutet, das Phänomen. Dass es eine andere Form von Querulanz ist. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Ich will auch nicht in Abrede stellen, dass es Leute gibt, die gefährlich sind. die dann sich in einer absolut zugespitzten Lebenssituation finden, wo sie eben zur Waffe greifen. Ich möchte an der Stelle mal einen Schwenk machen zu Adrian Ursacher beispielsweise. Das ist der ehemalige Mr. Germany, der bei der Räumung seines Grundstückes auch das Feuer auf einen Polizisten eröffnet hat.
Wann war das? Auch als Reichsbürger?
Als Reichsbürger. 10, 12 Jahre ist das auf jeden Fall her. Das Gleiche ist ja bei Wolfgang Plahn. Wolfgang Plahn hat in Georgsmünd vor 5, 6 Jahren hat er einen Polizisten bei der Räumung des Hauses erschossen. Also ich will das gar nicht in irgendeiner Art und Weise kleinreden. Gerade auch vor dem Hintergrund dieser Waffenaffinität, die ja sehr präsent ist in der Szene, dass wir uns die Einzelfälle gerade bei Durchsuchungen, bei Exekutivmaßnahmen schon gezielt angucken müssen. Das haben wir jetzt auch bei Fitzek gemacht. Als wir das Halsbrück haben wir versucht, alle Fäden zusammenzuziehen und eine Gefährdungsbewertung gemacht. Logischerweise ist es unsere Aufgabe. Wenn der Staat auf den Reichsbürger einwirkt, wenn der Staat als das Feindbild schlechthin in meinem manichäischen Weltbild, in meinem Schwarzdenken an mich herantritt, haben wir latent immer eine Gefahr der Eskalation. Aber nicht jeder Reichsbürger wird zur Waffe greifen. Nicht jeder Reichsbürger ist ein Gewalttäter. Die Mehrheit derer sind schon eher, ein Kollege hat es mal als Papierterrorismus bezeichnet.
Reichsbürger. Wir haben einen Blick hineingeworfen in diese skurril anmutende Szene, die aber doch auch Gefahren birgt für unser Land. Und damit herzlichen Dank an Sie, Sophie Poyar, für dieses Gespräch.
Sehr gern, vielen Dank.
Sophie Poyar ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Landeskriminalamt in Sachsen in der Abteilung Staatsschutz. Ihr Forschungsschwerpunkt ist die Radikalisierung sächsischer Reichsbürger in ihren biografischen Verläufen. Vertiefende Infos zu dieser Sendung finden Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, in unserer Audiothek unter erfplus.de in der Reihe Das Gespräch. Damit Gott befohlen, Ihre Regina König.
Das Gespräch. Weitere Informationen sowie mögliche Downloads zu dieser Sendung finden Sie auf erfplus.de. Hören Sie uns auch über die erfplus-App oder im Digitalradio DAB+. ERF Plus.